Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Dr. Christian Rosinus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcast. Heute geht es in Case Closed um einen Fall, der das deutsche Compliance-Recht grundlegend verändert hat. Siemens gegen Neubürger. Ein Urteil, das zeigt, wer im Vorstand sitzt, haftet persönlich, auch wenn er von nichts gewusst hat. Wie das sein kann, klären wir heute. Fangen wir kurz mit dem Hintergrund an. Was ist bei Siemens überhaupt passiert?
Also bei Siemens ist viel passiert, aber jetzt in diesem konkreten Fall geht es darum, dass Siemens über viele Jahre hinweg bekanntlich und auch presseöffentlich ein konzernweites System schwarzer Kassen unterhalten hat, unterhalb des Buchhaltungsradars, Gesamtvolumen ca. 1,3 Milliarden Euro. Die entsprechenden Zahlungen liefen über Scheinfirmen Liechtenstein, Schweiz, Österreich und Ziel war eben Aufträge in Ländern mit, sagen wir mal, einem erhöhten Korruptionsanfall, zum Beispiel Nigeria, Russland, Italien, Argentinien etc. Also mehr Geldzahlungen. Im November 2006 ist dann der Skandal mehr oder weniger aufgeflogen und gab eine Großrazzia mit ca. 250 Ermittlern, die dann den sogenannten Siemens-Skandal ausgelöst hat, der weitreichende strafrechtliche, zivilrechtliche und sonstige Folgen auch gehabt hat. In Deutschland ist das so der Startschuss für Unternehmenscompliance gewesen in einem verstärkten Maße. Das war das erste große Ermittlungsverfahren, das in der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden ist, wo auch US-amerikanische Behörden involviert waren, Internal Investigations gemacht wurden und so weiter und so fort. Das ist zwar ein einschneidendes Verfahren, das ist jetzt 20 Jahre her, knapp. In dem Urteil, das wir heute besprechen wollen, geht es um ein zivilrechtliches Verfahren. Und zwar geht es dabei um die Inanspruchnahme des ehemaligen Vorstands Neubürger aus Pflichtverletzung im Zusammenhang mit diesen Compliance-Themen oder mit den Verletzungen aus Compliance-Themen. Und im Prinzip legt die Neubürger-Entscheidung den Grundstein für das, was wir heute als aktienrechtliche Compliance-Pflicht kennen.
Wer war Neubürger und was genau hat ihm Siemens vorgeworfen?
Also er war Finanzvorstand der Siemens AG von 98 bis 2006. Ihm wurde kein persönlicher Vorwurf in dem Sinne gemacht, dass er etwa eigene Bestechungshandlungen begangen haben soll oder persönlich sich bereichert haben sollte. Der Kern des Vorwurfs gegen ihn, den auch Siemens gegen ihn geltend gemacht hat, war, dass er kein funktionierendes Compliance-Management-System bei der Siemens AG eingerichtet haben sollte, beziehungsweise die Effektivität dessen sichergestellt haben sollte. Man konnte ihm nicht nachweisen, dass er positive Kenntnis hatte von Schmiergeldzahlungen. Und dabei war eben der Vorwurf eine fahrlässige Pflichtverletzung. Dann hat Siemens eine Schadenersatzklage erhoben über 15 Millionen Euro gegen ihn, davon ca. 12,85 Millionen Euro Kosten der externen Untersuchung, insbesondere durch die Kanzlei der Beauvoirs in Plimpton, die da eine interne Investigation durchgeführt haben, aber da waren auch andere Kosten, zum Beispiel für Wirtschaftsprüfer und so dabei.
Wie kam es überhaupt zur Klage gegen Neubürger? Und da gibt es doch bestimmt auch noch weitere Vorstandsmitglieder. Warum wird gegen die nicht vorgegangen?
Also Siemens hat ursprünglich gegen 11 ehemalige Organmitglieder geklagt. 9 haben Vergleiche abgeschlossen über insgesamt rund 20 Millionen Euro. Herr Neubürger hat das Vergleichsangebot von 4 Millionen Euro abgelehnt und insoweit hat dann Siemens Klage beim Landgericht München gegen ihn erhoben im Januar 2010. Das Strafverfahren gegen Herrn Neubürger wurde eingestellt gegen 400.000 Euro nach 153a StPO, soweit öffentlich bekannt.
Und was haben die Gerichte dann konkret entschieden?
Also das Landgericht München hat 2013 dann zu einer Zahlung von 15 Millionen Euro verurteilt. Dagegen hat Herr Neubürger Berufung eingelegt zum OLG München. Im August 2014 kam es letztlich dann doch zum außergerichtlichen Vergleich über 2,5 Millionen Euro ohne Schuldanerkenntnis. Dem hat auch die Hauptversammlung zugestimmt mit über 99% Zustimmungsrate. Dementsprechend gibt es auch kein BGH-Urteil zu diesem Komplex. Und das Verfahren endete vorher mit einem Vergleich insoweit. Insgesamt hat das Verfahren einen sehr tragischen Ausgang genommen, dass sich Herr Neubürger kurz nach dem Vergleich sein Leben genommen hat, was dem Ganzen natürlich eine Dimension verliehen hat, die weit über das Compliance-Thema hinausgeht, sondern auch eine ganz tragische menschliche Komponente hatte.
Was hat das Landgericht München I inhaltlich entschieden, dass dieses Urteil so bedeutsam macht?
Also das Landgericht München I hat im Prinzip entschieden, dass es eine Pflicht des Vorstands der Aktiengesellschaft gibt, aktiv eine Compliance-Organisation einzuführen. Also es geht nicht nur um eigene Gesetzestreue, sondern auch um die Verhinderung von Verstößen von Mitarbeitenden und ein System, das das sozusagen gewährleisten muss. Als Rechtsgrundlage dafür hat es 93 Absatz 1 Aktiengesetz herangezogen, nämlich die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Und insoweit wird vertreten, dass Compliance eine zwingende Rechtspflicht aus dem Aktiengesetz ist. Und es gilt insoweit ein risikoabhängiger Maßstab, nämlich je nach Größe, geografischer Präsenz und bekannter Risikolage ist der Umfang der Compliance-Pflicht festzulegen. Man hat natürlich argumentiert, dass Compliance zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht etabliert war, dass man es gar nicht so konnte, aber das Gericht hat das ausdrücklich verworfen. Die Pflicht habe eben schon immer bestanden aus dem Aktienrecht. Das ist natürlich eine sehr weitreichende Auslegung gewesen. Ich war ja damals sozusagen auch schon in dem Bereich anwaltlich tätig. Wie heute man zum Thema Compliance steht, das war damals wirklich noch nicht ansatzweise so durchdacht und elaboriert, wie das heute ist.
Was hat das Gericht zu der Verteidigung Neubürgers gesagt? Compliance sei Sache eines anderen Vorstandskollegen gewesen.
Ja, dazu hat es gesagt, dass es kein Entlastungsargument sei. Compliance liege in der Gesamtverantwortung des Vorstands. Insoweit gibt es auch kein Ressortprinzip bei Legalitätspflichten. Also jedes Vorstandsmitglied trägt Verantwortung. Und insoweit gäbe es auch keine Richtlinienkompetenz des Vorstandsvorsitzenden im deutschen Aktienrecht. Wenn man eben im Vorstand nicht durchdringt, dann hat man die Pflicht, den Aufsichtsrat einzuschalten oder notfalls das Amt niederzulegen. Das sind natürlich auch extreme Positionen, die da vertreten worden sind, aber entspricht auch der Rechtsprechung und entspricht auch der herrschenden Meinung dazu.
Jetzt kann es ja sein, dass Neubürger von konkreten Fällen der Schmiergeldzahlungen oder anderen Compliance-Verstößen gar nichts wusste. Wie kann er dann trotzdem haften?
Genau, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Strafrecht und Zivilrecht. Im Strafrecht muss man ja positiv beweisen, dass man sozusagen vorsätzlich gehandelt hat. Im Aktienrecht ist das im zivilrechtlichen Bereich andersherum. Nach 93 Absatz 2 Satz 2 Aktiengesetz gibt es eine Beweislastumkehr zulasten des Vorstands. Also der Kläger muss das schuldhafte Handeln beweisen im Normalfall. Im Aktienrecht ist es umgekehrt. Der Vorstand muss beweisen, die Pflicht erfüllt zu haben. Und das bedeutet im Prinzip, wenn Schaden eingetreten ist,
muss der Vorstand nachweisen,
dass er nicht den Schaden, Klammer auf, mit Klammer zu, verursacht hat. Und das ist natürlich im konkreten Fall bei Compliance-Verstößen schwierig, wenn ich kein dokumentiertes, funktionierendes Compliance-System habe und der Beweis da praktisch nicht geführt werden kann. Und die Frage, ob man Compliance machen muss oder nicht, ist auch keine Ermessensentscheidung, für die die Business Judgment Rule gilt. Das ist eine Rechtspflicht. Wie man das dann ausgestaltet, das Compliance-System, ist dann was anderes. Aber die per se Einführung eines Compliance-Management-Systems ist eine Pflicht des Vorstands zu das Landgericht. Das bedeutet aber auch, wenn ein Schaden entstanden ist, aus Compliance-Verstößen heraus, muss ich irgendetwas haben als Vorstand, das mich exkulpiert, wenn das nicht vorliegt oder nicht effektiv ist. Dann greift quasi diese Beweislastumkehr ein. Das bedeutet, das Nichtwissen, also die Unwissenheit, schützt in diesem Fall nicht vor der Haftung. Entscheidend ist, ob ein System existiert hat oder existiert hätte, das Verstöße hätte aufdecken können, was nach der Meinung des Gerichts in diesem Fall nicht der Fall war. Insoweit ist das eine Besonderheit, die sich eben aus den aktienrechtlichen Vorschriften ergibt und die da sehr haftungsbelastend für Vorstände ist.
Was müssen Vorstände und Führungskräfte heute konkret aus diesem Urteil mitnehmen?
Also was ganz konkret daraus folgt, ist, dass man eben ein Compliance-Management-System einrichten muss und insoweit auch risikoadäquat ausgestalten muss. Das heißt, es muss eine Risikoanalyse gemacht werden, welche Risiken im unternehmerischen Geschäftsbetrieb eintreten können. Es muss klar geregelt werden, wer zuständig ist, Schulungen, Kontrollmechanismen, also die klassischen Themen, die man eben im Compliance-Management-System haben muss. Da gibt es natürlich mittlerweile auch gesetzliche Regelungen. Zum Beispiel das Hinweisgebersystem muss eingerichtet werden nach den Hinweisgeberschutzgesetzen. Es gibt Regelungen nach dem LKSG. Also es gibt da verschiedene Compliance-Regeln, die man mittlerweile auch als Vorstand beachten muss oder dafür Sorge tragen müssen, dass sie quasi eingeführt werden. Der klassische Dreiklang im Compliance-Bereich, auf Deutsch aufklären, abstellen, ahnden sozusagen. Und auch eine entsprechende Dokumentation von Compliance-Maßnahmen ist erforderlich. Also wichtig ist effektive Compliance. Es reicht nicht, sozusagen Papier-Compliance zu machen, sondern man muss effektiv Compliance machen, die tatsächlich Verstöße verhindert. Es gibt das Phänomen der nachträglichen Verantwortungszuschreibung, also Hindsight Bias, dass man quasi eine Neigung von Gerichten erkennt, aus Verstößen immer auf einen Pflichtverstoß zu schließen. Das heißt, wenn irgendwas passiert ist, muss da irgendeiner schuld dran gewesen sein. Das ist halt eine Krux beim Thema Effektivität von Compliance. Da kann man eben nur durch sauberes, sehr klares und sehr gutes Delegieren und Dokumentation dem entgegenwirken. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass nicht nur für Vorstände von Aktiengesellschaften diese Grundsätze gelten, sondern zum Beispiel das OLG Nürnberg auch entschieden hat, dass entsprechende Pflichten auch für die GmbH-Geschäftsführer nach 53 GmbH-Gesetz gelten.
Lass uns da nochmal in die Punkte reingehen, warum diese Entscheidung so wichtig ist und ja, welche Konsequenzen das bedeutet.
Naja, erstmal war Compliance früher so ein Gefühl Soft Law, ja. Also es gab nicht so eine richtige Anknüpfung. Hat das Landgericht München eben klar eine Verantwortung festgelegt, auch gerichtlich sozusagen. Was natürlich, wenn erstmal so eine Entscheidung in der Welt ist, auch bedeutet, dass die Risikoposition wesentlich höher ist, weil man sozusagen ja jetzt weiß, dass Gerichte so entscheiden und dass eben auch Haftung ohne eine konkrete Kenntnis von Compliance-Verstößen möglich ist. Das präventive System fehlt. Und insoweit ist halt eben im Aktiengesetz die Beweislastumkehr an der Stelle besonders wichtig und beachtenswert. Und die gibt es ja auch im Ordnungswidrigkeitenrecht im Prinzip bei der Aufsichtspflichtverletzung. Es gibt faktisch auch nach 130 OWG gibt es faktisch auch eine Beweislastumkehr, weil man ja nachweisen muss, dass man geeignete, erforderliche Maßnahmen ergriffen hat, um Compliance-Verstöße, also Bußstraftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu verhindern. Also das ist immanent im System, dass man quasi den Leitungsorganen auferlegt, etwas zu tun, um etwas zu verhindern. Und dann wird die Effektivität dran gemessen. Und was natürlich auch wichtig ist, die Gesamtverantwortung des Vorstands, dass halt alle Vorstandsmitglieder das als Gesamtverantwortung haben und die Ressortverteilung nicht per se entlastet.
Siemens Neubürger hat also einen wichtigen Grundstein für Folgeurteile im Bereich Compliance gelegt. Danke dir für die Informationen. Wir verlinken die besprochenen Entscheidungen in den Shownotes. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich wie immer jederzeit gerne unter info@rosinus-on-air.com. Bis zum nächsten Mal.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.